Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, das Wetter ist sonnig, 16 Grad, erster Frühlingstag. Ich weiß, für den Rest von irgendwie Deutschland ist das wahrscheinlich jetzt erstmal keine so große Neuerung, weil ihr das wahrscheinlich regelmäßig schon mal erlebt habt. Aber wir hier ganz im Norden freuen uns darüber. 16 Grad, Sonne, kurz vorm Wochenende. Ja, ich habe richtig gute Laune.
Ja, herrlich.
Ja, absolut, absolut. Genau, wir haben auch einige Infos und du hast schon angekündigt. Flo, ich habe echt viel dabei, halte ich kürzer. Dementsprechend habe ich gedacht, quatsche ich jetzt mal ein längeres Intro ein. Genau, sorry dafür und ja, starte dann auch direkt rein. Genau, ich habe verschiedene Sachen mitgebracht. Und zwar einmal die aktuellen Zahlen von Temu inklusive der Pinduoduo Holding, Alibaba, JD und Zalando. So. Und da gucke ich mir den Year-over-Year-Umsatz an, die Entwicklung. Und da gibt es mal ganz spannende Themen zu entdecken. Und dementsprechend gehen wir auch gleich rein. Also, wir fangen an mit der Pinduoduo Holding. Das ist das Unternehmen, dem unter anderem Temu gehört. Und die haben einen Riesensprung gemacht in 2024. Ja, man hört das überall und ich bin wirklich kein Fan davon, mich einfach von irgendwie Medienmeinungen mitziehen zu lassen. Ich gucke mir dann gerne die Bilanzen an und auch in den Bilanzen und Geschäftsberichten steht es aber schwarz auf weiß, wie die Entwicklungen sind und dementsprechend habe ich das mal mitgebracht. Also wir haben in 2024 eine Umsatzsteigerung von plus 59%. Das ist Wahnsinn. Wir sind da jetzt so bei 54 Milliarden Dollar Umsatz und parallel haben die noch ihren Gewinn verdoppelt, circa. Das heißt, man kann schon sagen, dieses Unternehmen schwimmt gerade im Geld. Die sind ja auch der größte Spender, was Werbung angeht, so bei Meta und Co. So, das heißt, da sind die Taschen auf jeden Fall tief. Die haben unter anderem ihr Cashvermögen in 2024 von 30 auf 45 Milliarden Dollar gesteigert. Wer denkt oder darauf setzt, dass Pinduoduo dir Puste ausgeht, der liegt da gehörig falsch. Und warum konnten die den Gewinn jetzt so stark irgendwie erhöhen? So, also das Thema Werbung lief da eigentlich schon immer ganz gut. So, das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Die haben jetzt aber auch nochmal die Gebühren entsprechend erhöht und damit eben auch die Provisionserlöse mehr als versechsfachen können. So von 4 Milliarden Dollar auf 27 Milliarden Dollar. Irre. Die interessieren sich auch dafür, immer mehr Third-Party-Seller auf den Marktplatz zu ziehen. Das ist auch erfolgskritisch, gerade jetzt hier irgendwie im europäischen und deutschen Markt. Und ich war jetzt letzte Woche erst als Speaker auf dem Amazon Sales Kongress und auch da war Temu mit einem Vortrag. Und das ist ja schon mal ein anderer Ansatz, als das jetzt irgendwie Amazon macht, so, weil Amazon ja doch da sehr zurückhaltend ist. Ausgewählte Player mit starken Partnerschaften wie wir haben natürlich trotzdem ganz eng Draht, werden da regelmäßig auch zu Events, Vorträgen und so ins Headquarter von Amazon eingeladen. Aber Amazon tritt eben wenig auf so öffentlichen Veranstaltungen auf. Und Temu geht jetzt am Anfang eben schon einen anderen Weg und war da eben und hat auch sehr transparent darüber gesprochen, okay, wie kann eigentlich so ein Onboarding aussehen? Wie nehmen die die Perspektive von Marken ein? Welche Herausforderungen sehen die? Wie versuchen sie das zu lösen mit Produktfälschungen und? Und gerade so beim Thema Produktfälschung war die Aussage halt auch auf dem Kongress, dass sich halt deren Teams dem Thema Produktfälschung sich extrem annehmen und innerhalb von wenigen Tagen bis Stunden da Lösungen schaffen und die ganzen Fakes dann eben auch runterwerfen. Muss man, glaube ich, ausprobieren. Viele Marken sind immer noch zurückhaltend, aber ich kann schon sagen, dass ich wahrgenommen habe bei vielen mittelständischen Marken, dass sie durchaus irgendwie offener sind, weil wenn man mal sich anschaut, okay, es ist gar nicht so sehr die Wahl der Marken, wo gehe ich hin, sondern es ist eigentlich die Wahl des Kunden. Und wenn der Kunde dort ist auf diesen Plattformen und ich im besten Fall als Marke auch meine Preisstruktur im Griff habe, dann gehe ich natürlich dahin, wo der Traffic ist, wo die Kunden sind. Und dementsprechend wird dann irgendwann auch die erste Marke sagen, die erste deutsche, die erste europäische Marke, Mensch, ich gehe natürlich irgendwie auf Temo, versuche das und das ist dann wie so ein erster Dominostein, der dann da fallen würde. Und wir beschäftigen uns natürlich auch eng mit den Möglichkeiten für Marken, mit den Risiken, die da sind, schauen, dass wir euch da informieren und gucken, dass, wenn ihr euch mit der Marke entscheidet, dort präsent zu sein, dass das halt so erfolgt, wie ihr euch das eben vorstellt, beziehungsweise man klar darüber sprechen kann, irgendwie was euren Vorstellungen nach erfolgen kann und was eben auch nicht, weil der tatsächliche Preis, der von Temu festgelegt wird, der obliegt immer noch Temu. So, das heißt, selbst wenn man eine stabile Preisstruktur hat, können die immer noch die Preise halt senken. Trotzdem muss man natürlich fragen, was da für ein Geschäft dann halt drin steckt. Ich will jetzt gar nicht so sehr da jetzt reingehen, werde das aber nochmal an anderer Stelle thematisieren, weil ich schon sehr spannend fand, wie so viele Marken darauf reagiert haben und wie ich schon gemerkt habe, dass einfach durch die Kommunikation von Temu ist ja auch auf unseren Events einfach die Hürde so ein bisschen geringer wird, die Marken sich aktiver damit beschäftigen und das liegt meiner Meinung nach einfach 100% daran, dass die Kunden eben dort sind. So, dann nächster China-Player, die Alibaba Group, die hat ein Wachstum von 5,4% mit E-Commerce in China hingelegt. So, und ich habe das extra mal aufgedröselt, weil, wenn wir uns mal die Umsatzsteigerung anschauen, außerhalb von China, also im internationalen E-Commerce, dann liegt das Wachstum bei plus 32%, was ja eben auch Wahnsinn ist. Auf jeden Fall mal genauer hinschauen. JD.com liegt bei plus 6,8% year over year. Um dann auch noch einen deutschen Player mit reinzunehmen, Zalando, die liegen beim Wachstum von plus 4,2% year over year. Und auch da nochmal eine spannende Kennzahl. Der B2B-Umsatz von Zalando wächst um 11,5%. So, das heißt, das ist so ein Bereich, wo Zalando auch gerade einen Fokus drauf legt, wo das Wachstum auf jeden Fall deutlich stärker ist als das allgemeine Umsatzwachstum. Genau, also generell kann man festhalten, Pinduoduo Holding, Temu wächst am stärksten, Marken fangen an, sich damit zu beschäftigen, Alibaba international auch stark, ähnlicher Ansatz, B2B Zalando irgendwie spannend. So, und jetzt bringe ich nochmal einen neuen Player dazu, nämlich Shein. Und da, wenn man mal so ein bisschen tiefer raufschaut, dann ist so ein Vergleich insbesondere mit so einem Zalando vielleicht mal ganz interessant, weil viele stempeln Shein ja als Modemarktplatz ab oder als Modeplattform. Aber Shein ist mittlerweile halt viel mehr und vor allem auch viel größer. So, um das jetzt erstmal kurz in Vergleich zu setzen, wenn wir uns das GMV, also den Umsatz von 2024 anschauen, dann liegt Zalando so bei 14 Milliarden Dollar, eine ASOS bei 4,4 Milliarden und Shein macht einfach 60 Milliarden und ist damit irgendwie viermal größer als ein Zalando. Also echt, echt irre. Und auch in Zalando ist ja in andere Kategorien gegangen. Und Shein ist da auch aktiv. So, die machen jetzt auch einige Kategorien auf, wie in Home and Living, wo die aktiv sind, Beauty, Personal Care, Electronics, aber eben auch Kategorie Haustier, DIY, Tools und teilweise sogar Sachen rund ums Auto, was ja wirklich weit weg ist, erstmal von Mode. So, das heißt, Shein entwickelt sich mehr und mehr zu so einem kompletten Marktplatz. Und was insbesondere da spannend ist, und das haben, glaube ich, viele falsch eingeschätzt, ist, dass sich das Drittanbietergeschäft auch eben ziemlich schnell entwickelt bei Shein. Denn auch da kommt es darauf an, ähnlich wie bei Temu, dass die eben es schaffen, lokale Marken so onzuboarden, Vertrauen steigt und, um eben diese lokalen Zielgruppen zu erreichen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dann liegt der Anteil am GMV im Jahr 25 bereits bei 17,4%. Verglichen mit 9,8%, was heißt das? Also 17,4% des gesamten GMVs wurden durch Sales von Drittanbietern, also 3P-Sellern, erzeugt. Und das ist fast eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr mit 9,8%. Also echt, echt irre. Und wenn wir es jetzt mal mit Zalando vergleichen, die haben zwar aktuell einen höheren Umsatzanteil durch Drittanbieter, der liegt nämlich bei 24,1%, aber wenn wir uns jetzt mal erinnern, wie viel größer Shein als Zalando ist, so, dann ja, fällt recht schnell auf, dass der Umsatz, den Shein mit Drittanbietern macht, mit 6,9 Milliarden circa, der ist fast doppelt so hoch wie der von Zalando. Denn der Umsatz, den Zalando macht, sind 3,3 Milliarden. Das habe ich gerade gesagt. Fast, er ist mehr als doppelt so hoch. Also echt, echt irre, was da passiert. Genau, raus aus dem Big Picture Marktplatz-Themen, rein in ein Thema, was uns natürlich irgendwie sehr am Herzen liegt, unsere AOM Networking Events. Da geht es jetzt wieder richtig los. Wir machen jetzt am 5. Mai das nächste Event in Hamburg. Ich glaube, so früh hatten wir noch nie so viele Anmeldungen. Wir sind jetzt schon irgendwie bei fast 100 Marken. Also echt crazy. Und dementsprechend werden die Plätze knapp. Wir sind ja jetzt gerade dabei, mit der Location umzudealen. Das wird auch wieder echt, das wird eine richtig coole Location. Könnt ihr euch darauf freuen, Hamburg nochmal von der anderen Seite zu entdecken. Kriegen wir alles hin, aber Plätze werden eng. Das heißt, wenn euch das interessiert, www.aom.de, meldet euch da an, dass ihr euch auf jeden Fall einen Platz sichert. Und das nächste AOM, und das ist auch einer unserer erfolgreichen AOM-Standorte, das ist am 7. Oktober. Das ist der erste Abend der Marktplatz-Convention in Köln. Und die Anmeldung, wie gesagt, auf www.aom.de, da könnt ihr euch jetzt auch anmelden. Das wird richtig gut. Genau, dann letzte News von mir. TikTok Shop wird ja jetzt vorsichtig in den nächsten Tagen hier starten. Also echt spannend, und die gehen jetzt mit den ersten Promo-Events im deutschen Markt halt los. So, am 1. April will sich TikTok Shop in Berlin vorstellen, am 3. April in Hamburg und am 8. April in München. Da geht es letztendlich darum, okay, wie können halt irgendwie Marken irgendwie erfolgreich starten. Ich habe einmal ins Programm reingegangen für euch, so, das heißt, da geht es am Anfang darum, wenn ihr da teilnehmen würdet an so einem Event. Ein Programmpunkt ist auf jeden Fall so, dass TikTok eben das Advertising-Ökosystem vorstellt. Dann geht es darum, wie man Accounts erstellt und dann geht es nochmal so um spezielle Formate wie Live-Shopping auf TikTok. Shop. Und wir haben natürlich auch schon mit ein paar Marken gesprochen, die jetzt auch schon im direkten Dialog mit TikTok Shop waren. Und die sind da teilweise so ein bisschen ernüchtert rausgegangen, weil sie dachten, wenn sie jetzt mit TikTok zusammensetzen, gibt es da starke Influencer-Konzepte, Influencer, die empfohlen werden, warum die zur Marke passen und. Und TikTok war tatsächlich nur daran interessiert, den Werbeumsatz hochzuschrauben. Der Added Value, den TikTok da angeboten hat. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gerade im Kopf. Da ging es irgendwie so um etwas über 200.000. Und TikTok hat gesagt, okay, wenn wir das machen, dann geben wir euch nochmal ein Added Value von so 5%. So, das heißt nochmal 10.000 Euro on top Media-Budget, was ihr nicht extra zahlen müsst. Ja, und wir handeln das ja regelmäßig auch für unsere Kunden bei Amazon raus, den Added Value. Und da muss man schon sagen, das ist ein bisschen mau, was TikTok da jetzt anbietet. So, das heißt, da raufen die sich hoffentlich nochmal zusammen und irgendwie bieten den Marken nochmal bessere Möglichkeiten. Genau, und ansonsten muss man auch sagen, als Marke muss man sich natürlich selbst mit beschäftigen, da richtige Influencer zu finden, um mit denen halt irgendwie coole Formate auf die Beine zu stellen. Genau, da werden wir nochmal an anderer Stelle drüber berichten. Jetzt geht es erstmal darum, sich irgendwie zu informieren. Jetzt wird es konkret, jetzt geht es bald los. Und dementsprechend, sagt Bescheid, wenn euch für das Thema interessiert. Wir werden das auf jeden Fall ab und an immer wieder aufgreifen, weil wir natürlich alle gespannt sind, wie TikTok Shop jetzt hier einschlagen wird. Und Ole, damit geht's zu dir.
Yes, vielen Dank. Genau, wir fangen einmal an mit Otto, die ihre Geschäftszahlen veröffentlicht haben für das Jahr 2024-2025. Und das sieht auf den ersten Blick erstmal sehr gut aus. Wir gehen da jetzt mal Schritt für Schritt durch die verschiedenen Kennzahlen durch. Ganz am Anfang kann man sagen, Otto erzielt ein Gross Merchandise Value GMV von 7 Milliarden Euro, was ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und nach IFRS stieg der Umsatz um 5% auf jetzt 4,4 Milliarden Euro insgesamt. Auch die aktiven Kunden haben sich erhöht. Also stehen wir jetzt bei 12,2 Millionen aktiven Kunden bei Otto. Das ist ein Anstieg um nochmal 4% gegenüber dem Vorjahr. Und auch sicherlich spannend die Marktplatzentwicklung. Der Umsatz mit dem Marktplatz oder mit Marktplatzwaren stieg um 24%. Aktuell sind rund 6200 Partner auf dem Otto-Marktplatz aktiv. Und das macht ungefähr 40% des Gesamtumsatzes am Ende aus. Auch sicherlich spannend zu hören die Sortimentsgröße. Das Angebot auf Otto umfasst da mittlerweile 18 Millionen Artikel. Und auch das Werbegeschäft von Otto wächst weiterhin stark. Da hat Otto Advertising einen Umsatz von 223 Millionen Euro erzielt, was nochmal ein Wachstum von 25% entspricht und damit auch über dem Marktdurchschnitt liegt. Besonders die gesponserten Produktanzeigen trugen zu diesem Umsatzanstieg bei, mit einem Wachstum von 60%. Ansonsten weiterhin wichtiges Thema bei Otto ist die Nachhaltigkeit. Da reduziert man beispielsweise den Luftfrachtanteil auf unter 2% und erhöht den Einsatz von Biokraftstoffen in der Schifffahrt auf 25%. Auch bei den Versandtüten wird auf recyceltes Material gesetzt und auch da möchte man weiterhin ambitionierte Ziele bis 2028 erreichen. Ist also einer der Aspekte, den Otto sich auf die Fahne schreibt, um sich auch von beispielsweise Temu, Shein und Co. Abzugrenzen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Insgesamt können wir also in vielen Bereichen ein Wachstum sehen. Gerade Advertising ist natürlich spannend, wo er mit 25% einfach nochmal über dem Marktdurchschnitt liegt. Also insgesamt erstmal sehr gute Zahlen hier von Otto.
Ja, ich bin trotzdem skeptisch. Also sag dir, wie es ist. Ich frage mich, ob dieses Thema Nachhaltigkeit, muss man nicht drüber sprechen, ne, dass das ein absolut irgendwie wichtiges Thema ist. Man muss sich ja den durchschnittlichen Konsumenten anschauen. Und wir sehen dieses extreme Wachstum von diesen chinesischen Playern, natürlich aber auch von Amazon und Co. Und wir wissen, wie wichtig das Thema irgendwie Preis ist. Und ich frage mich, auch mit irgendwie sinkender Kaufkraft, die wir jetzt nun mal hier auch aktuell in irgendwie Deutschland und teilweise auch in Europa haben. Und ich frage mich, ob die Leute da bereit sind, für Nachhaltigkeit so viel mehr dann auch auszugeben im Plattformvergleich. Und auch wenn ich jetzt mal so in die andere Bereiche reinschaue, frage ich mich so ein bisschen, das können wir jetzt nicht hier ausdiskutieren, das reicht nicht in so einer Shorts-Folge, aber ich frage mich, was ist die ernsthafte Differenzierung, die Otto halt wirklich nach vorne bringt. Bei Amazon ist es halt wirklich einfach, es ist extrem bequem, die sind extrem tief integriert ins Einkaufsverhalten. Man ist extrem verlässlich innerhalb desselben Tages oder einen Tag später kommt die Ware. Temu und Co. kommen extrem über Preis. Dann hat man teilweise irgendwie Spezialanbieter wie vielleicht irgendwie ein Zalando für Fashion oder eben andere. Und wenn ich auf diese Punkte schaue, ich kriege nirgendwo Otto rein. Weil das auch dieses, okay, wir machen halt irgendwie ganz, ganz viel und haben natürlich historisch eine gewisse Stärke in bestimmten Segmenten, wie auch Sachen wie weiße Ware und Co. Aber das ist ja nichts, was irgendwie aktuell da extrem tief in der Strategie verankert ist. Und vor allem auch nichts, was sich jetzt extrem abhebt von anderen. Auch bei Amazon gibt es mittlerweile Installationsservices und, und. Ich bin da skeptisch. Also ich bin gespannt, wenn wir irgendwie in 5 Jahren da einen Marktplatz, einen Podcast hier machen und darüber sprechen, wie es sich so um Otto entwickelt hat. Klar, die wachsen aktuell stark auch im Bereich irgendwie Retail Media. Man muss sich halt immer auch fragen, von welcher Skala kommen die? Und die haben halt einfach einen sehr, sehr geringen Anteil am Retail Media Gesamtumsatz europäisch betrachtet. So, das heißt 25% Wachstum, ja gut. Aber ausgehend von welcher Skala denn, und die Skala ist noch nicht so richtig, richtig hoch, und wenn ich auch die technische Lösung anschaue und den Traffic, dann ist das alles jetzt nicht extrem berauschend. So, natürlich gibt es ausgewählte Produktsegmente, wo es Stand jetzt heute Small Domestic Appliance, Elektrokleingeräte, Elektro-Großgeräte und so, macht schon Sinn. Ich höre auf Otto, aber ich frage mich, was das für die Zukunft halt einfach bedeutet und was da ernsthafte Differenzierungsstrategie sein kann. Wie gesagt, können wir jetzt nicht hier ausdiskutieren. Aber ich gucke da jetzt aktuell, wenn man da jetzt wirklich mal die Marktplätze analytisch nebeneinander legt, eher so ein bisschen pessimistisch drauf. Obwohl die Zahlen jetzt natürlich erstmal irgendwie erfreulich sind, freut mich natürlich auch für die Hamburger Kollegen. Aber inwieweit das dann richtig ernsthaft differenziert wird, in die Zukunft geht, mal schauen.
Ja, spannende Einschätzung auf jeden Fall. Genau, dann würde ich mal weitermachen. Viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, und zwar gab es ein Update bei ChatGPT. So hat jetzt erstmal vielleicht nicht direkt was mit Marktplätzen zu tun, aber das Update ist dann doch irgendwo auch relevant für Marktplätze, gerade wenn es nämlich um Bilder geht. Darum dreht sich das Update, nämlich dass ChatGPT da nochmal ein großes Update rausgehauen hat in der 4.0-Version, wo man aus Textbeschreibungen dann Bilder sich generieren lassen kann. Das gab es natürlich schon länger, aber ist jetzt in der Qualität einfach nochmal krass gestiegen. Ich habe mich da mal gestern eine halbe Stunde, Stunde rangesetzt und wirklich verschiedenste Prompts eingegeben, die jetzt natürlich bisschen detaillierter sein müssen, aber dann bekommt man auch wirklich realistische Bilder. Und das Problem, was es ja bisher immer gab, war, dass dann Menschen häufig einen sechsten Finger hatten oder sonst was falsch dargestellt wurde. Und das alles ist jetzt tatsächlich auf den ersten Blick behoben. So, ne? Die Bilder kann man wirklich für Lifestyle-Bilder benutzen. Man kann sich da personalisierte Stockbilder für A-Plus-Content beispielsweise generieren lassen, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Sollte vielleicht jeder mal ausprobieren, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ist auf jeden Fall ein Riesenschritt nach vorne. So, und wird sicherlich auch nochmal das Creative Game auf Amazon so ein bisschen aufs nächste Level heben, weil man hier einfach jetzt die Möglichkeit hat, relativ einfach sich Bilder generieren zu lassen, zu beschreiben, wie man die Bilder haben möchte, und dann weiterführend diese zu nutzen, um da die Produkte von sich einzuarbeiten. Genau, man muss tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig sein. 100% funktioniert das Ganze natürlich nicht, aber ich würde sagen, wir stehen hier doch schon bei 90-95%. Dass das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Von daher check das gerne mal ab. Genau, und dann einmal weiter wieder zu Amazon zurückzuspringen. Die haben jetzt Interests eingeführt. Das ist eine neue KI-gestützte Funktion, die das Einkaufserlebnis von den Nutzern am Ende personalisieren soll. Man kann da auch personalisierte Shopping-Prompts nutzen. Man kann also in Alltagssprache eingeben, wofür man sich interessiert, was für Interessen man hat. Und dann wird diese Seite quasi fortlaufend von Amazon so ein bisschen gepflegt. Man bekommt da kontinuierlich Produktempfehlungen, also Interessen, die man dann angibt, die aber auch durch Shoppingverhalten von einem selbst so ein bisschen befeuert werden. Das heißt, Amazon durchsucht fortlaufend das Amazon-Angebot und benachrichtigt euch dann quasi, wenn relevante Produkte auftauchen, wenn Wiederverfügbarkeiten da sind, wenn es Angebote gibt und Amazon erkennt, hey, für die Produkte, für die Produktsegmente habt ihr euch interessiert, dann bekommt ihr da personalisierte Angebote zurechtgestellt. Genau, die Technologie hinter Interest ist wie bei vielen ein großes Sprachmodell, also ein LLM. Genau, das Ganze übersetzt halt die Alltagssprache, die ihr benutzt für die Suchanfragen, quasi ja dazu, ja, die passenden Produkte im Endeffekt zu suchen, so ein bisschen so ein Muster zu erkennen und zu schauen, wofür interessiert ihr euch am Ende. Genau, bisher steht das Ganze, wie so häufig, erstmal nur kleinen US-Gruppen zur Verfügung, ist erstmal eine Beta-Version, ist aber sicherlich wieder sehr spannend, da das Ganze doch wieder zeigt, dass Amazon so ein bisschen, ja, von der klassischen Suche, würde ich sagen, ein bisschen weggeht, dass man nicht mehr gezielt nach Keywords, nach Produkten sucht, sondern eine Seite hat, wo man einfach auch, ähnlich wie es bei Temu ja so ein bisschen ist, einfach Produktempfehlungen zugespielt bekommt, Angebote zugespielt bekommt zu Themen, zu Produktkategorien, für die man sich interessiert. Und Amazon erhofft sich davon sicherlich, dass mehr Impulskäufe stattfinden, dass der Warenkorbwert steigert und dass generell die Sales zunehmen. Bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze am Ende umgesetzt ist. Klingt für mich aber erstmal nach einem sehr logischen Schritt.
Das ist nicht gut für meine Freundin. Das kann ich jetzt schon sagen. Also wir haben regelmäßig bei uns irgendwie Kartons, die im Flur landen. Und das bei so einer suchbasierten Steuerung aktuell, schon wenn das dann auch noch vorgeschlagen wird und das auch noch richtig, richtig gut wird, boah, dann sehe ich da schwarz für den Paketboten, der immer in den vierten Stock muss.
Ja, harte Zeiten. Ja. Ebenfalls harte Zeiten für Seller. Amazon hatte ja eigentlich angekündigt, dass für dieses Jahr die Gebühren erstmal nicht weiter erhöht werden. Amazon hat jetzt aber trotzdem natürlich einen Weg gefunden, wie sie quasi mehr Geld verdienen. Und zwar betrifft das jetzt die Deals, besonders die Gebühren für Deals, die sich ab 2. Juni 2025 jetzt ändern werden. Unter anderem sind wir dann bei Lightning-Deals von bisher $150 jetzt bei $70 täglich, so plus 1% von den Verkäufen, die man macht. Das Ganze ist gecapped bei $2,000, also mehr als 2.000 Euro kann man dann am Ende, mit dem Umrechnungskurs und so weiter, wie ihr versteht, nicht ausgeben. So, bei Best Deals war das Ganze bisher $300 für 700 Tage. für 7 Tage. Und jetzt sind wir bei $70 täglich plus 1% wieder der Sales. Und hier gibt es kein Cap, also kein Limit, wie viel Amazon daran verdienen kann. Sollte man also aufpassen, wenn jetzt wirklich so ein Best Deals durch die Decke geht, dass man da wirklich auch immer 1% der Sales am Ende an Amazon nochmal abgeben muss. Bei Coupons war das Ganze bisher bei $0.6 pro Einlösung. Da sind wir jetzt bei $5 pro Coupon plus 2.5% des Sales. Also auch ein extrem krasser Anstieg. Bei Prime Exclusive Discounts hat sich das Ganze verdoppelt von $50 auf $100. Genau, und da kann man vielleicht mal durchrechnen, bei einem Best Deal beispielsweise, wenn man $10.000 generiert hat über 7 Tage, hätte das vor oder wird das jetzt aktuell noch vor dieser Änderung $300 kosten. Nach der Änderung, wenn das in Kraft tritt, sind wir dabei $770. Das ist eine Steigerung von 156%. Also wirklich extrem, extrem krass. So, da muss man wirklich jetzt sehr genau kalkulieren, wie Deals, wie Angebote, wie man das nutzen möchte, wie da noch die Profitabilität ist, ob man da jetzt an Events teilnehmen möchte, ob sich das dann überhaupt noch rechnet. So, als Empfehlung kann man natürlich erstmal sagen, dass man kürzere Deal-Zeiträume von 3 bis 4 Tagen maximal vielleicht erstmal eher anvisiert und erstmal ein bisschen testet, wie laufen diese Deals an, dass man weiterhin auch so ein bisschen eher testet, bevor man wirklich einfach so einen Deal einstellt und dann plötzlich hinten raus die Rechnung zahlen muss, was man gar nicht dann kalkuliert hat. Und natürlich insgesamt sollte man alles sehr genau kalkulieren jetzt. Dann nochmal wieder ein Rufus-Update. Genau, das haben wir ja auch quasi wöchentlich hier drin, dass irgendwas um Rufus, den Shopping-Assistenten von Amazon, passiert. Und zwar ganz spannend, wenn man jetzt nicht gezielt nach Produkten, nach gewissen Keywords sucht, sondern eher eine Frage, eine Suche eingibt. Das heißt, Suchanfragen mit wie, was ist, warum und wann. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Konsument danach sucht, wie kann ich mein Handy optimal schützen, so, dann würde sich Rufus automatisch öffnen auf der Suchergebnisseite und Antworten, mögliche weitere Fragen und halt direkte Lösungsprodukte dafür anbieten. So, geht auch wieder in eine andere Richtung, wie wir die Amazon-Suche bisher kennen. Ich persönlich kenne wenig Leute, die Fragen bei Amazon reingeben, das wird es sicherlich aber geben. Und genau dann kommt halt dieser Shopping-Assistent von Amazon ins Spiel. Und eventuell wird sich das ja auch dahin entwickeln, dass dann bei Amazon eher wie bei Google gesucht wird und man dann mit diesem Shopping-Assistenten interagiert. Bin ich mal gespannt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber das ist sicherlich so ein bisschen die Vorstellung, die Amazon da hat. Genau, und dann auch ganz spannend, hängt damit so ein bisschen zusammen, Walmart, der größte Konkurrenz in den USA, was das Marktplatzgeschäft angeht von Amazon, hat jetzt auch seinen eigenen KI-Assistenten rausgebracht. Das spricht für mich da so ein bisschen dafür, dass sich diese KI-Assistenten jetzt erstmal im ersten Schritt zumindest in den USA durchsetzen werden. So, ne? Wenn man kopiert wird, macht man irgendwo was richtig und Walmart da als zweit oder als größter Konkurrent jetzt auch mit den eigenen KI-Assistenten. Kann also sein, dass sich hier auch das Suchverhalten über die nächsten Jahre langfristig so ein bisschen ändern wird und dass die Leute viel mehr damit interagieren werden. Also auf jeden Fall sehr spannend.
Es gibt ja auch wieder so eine SEO-Komponente, die dadurch wieder aktiv wird. Da haben wir jetzt schon irgendwie lange nicht mehr drüber gesprochen. Gerade weil wir auch irgendwie viel jetzt über Retail Media sprechen. Aber hier, was den ganzen Aufstieg von irgendwie KI-Assistenten angeht, verschiedene Suchanfragen, in natürlicher Sprache, da geht es ja nachher auch dann wieder darum, okay, welche Produkte wählen die eigentlich aus und basierend auf was? So natürlich, du wirst wieder das alte Spiel haben, dass du so gewisse Performance-Faktoren hast, ne, dass du Produkte hast, die eine hohe Conversion-Rate haben, die eine geringe Returnquote haben, eine sehr gute Bewertung haben, gute Versandverfügbarkeit und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch wieder bestimmte Bereiche, die man optimieren kann, um eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit berücksichtigt zu werden. Man hat ja auf der einen Seite Performance-Faktoren, auf der anderen Seite Relevanzfaktoren. Und da sind wir schon fleißig am Testen, um für euch herauszufinden, was diese Relevanzfaktoren sind und wie man auch in diesen Suchen stärker oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden kann. Also auf einmal kommt SEO wieder so ein bisschen zurück.
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Die Suchen, die Anfragen verändern sich so ein bisschen. Da muss man natürlich auch sich anpassen. Alte SEO-Taktiken funktionieren vielleicht nicht mehr so gut, wie sie früher immer funktioniert haben. Wie du richtig sagst, da sind wir viel am Testen, haben auch schon sicherlich die ersten spannenden Erkenntnisse. Sehr spannender Wandel auf jeden Fall. Genau, dann hat Amazon noch neue Vendor-Metriken veröffentlicht, um genau zu sein, zwei Stück an der Zahl, einmal Sales-Discount und einmal Contra-COX. Die Definition von Sales-Discount einmal kurz, dieser Wert umfasst alle Rabatte, die Endkunden gewährt werden, aber nicht im durchschnittlichen Verkaufspreis ASP reflektiert werden. Und von Contra-COX ist die Definition, dann dieser Wert fasst den monetären Wert aller Handelsbedingungen mit Amazon zusammen. Wo findet ihr die Metriken in der Vendor Central? Genau, einmal zu Retail Analytics navigieren und dann NetPPM auswählen, dann auf Spalten anpassen klicken und dort könnt ihr dann Sales Discount und Contra-COX auswählen. Genau, Bedeutung für Vendoren. Diese Metriken ermöglichen eine präzisere Berechnung des NetPPMs, also die Kennzahl, die am Ende für die meisten Vendoren und auch für Amazon extrem wichtig ist, wo immer wieder raufgeguckt wird, was immer wieder Gesprächsstoff in den Jahresverhandlungen ist und bietet Einblick in Rabatte und Handelsbedingungen, die zuvor halt nicht transparent waren. Das heißt, ihr könnt da jetzt wirklich noch genauer berechnen, wie eure NetPPM sich wirklich zusammensetzt. Super sinnvoll, dass Amazon diese KPIs jetzt endlich zur Verfügung stellt. Checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr Vendor seid und berechnet das einmal für euch durch. Dann letzte Nachricht. Adobe arbeitet jetzt mit Amazon zusammen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, lass das so ein halbes Jahr sein, vielleicht auch schon ein bisschen länger, die Nachricht, dass Canva mit Amazon zusammenarbeitet und ja, hier erweitert Amazon quasi sein Geschäft so ein bisschen und geht auch hier mit Adobe nochmal eine Partnerschaft ein. Das heißt, es geht um die Integration von Amazon Ads in den Adobe Tools. Wird jetzt in Adobe Photoshop und Adobe Express integriert. Man hat dann Zugriff auf Amazon Creative Assets direkt in den Adobe Tools und kann quasi die Bilder, die Werbemittel, die man in Adobe erstellt, auch direkt zu Amazon überführen, bekommt vor allem aber auch Echtzeit-Feedback zu den Compliance-Richtlinien. Das heißt, es wird automatisch geprüft, ob das bei Amazon dann auch so live gehen würde oder ob man halt nochmal irgendwo eine Änderung vornehmen muss, ob die Bildgröße vielleicht nicht passt etc. Man erhofft sich dadurch einen effizienteren Workflow, muss halt nicht so häufig die Plattform wechseln und das Ganze soll es ein bisschen beschleunigen. Ist jetzt erstmal wieder in der Beta-Phase und ja, meine Einschätzung ist auf jeden Fall für die Leute, die das nutzen, die beiden Tools, also vor allem Adobe, aber auch Canva, ist ein praktisches Update, erleichtert ein paar Klicks, man muss nicht so häufig die Tabs wechseln, ist also nur sinnvoll, dass Amazon auch hier weitere Partnerschaften erschließt, um es am Ende den Händlern leichter zu machen. Genau, damit wäre ich dann auch durch mit den News-Marathon.
Absolut, ja. Und dementsprechend entlassen wir euch jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.